Wir reden ja auch manchmal darüber, was Bewusstsein ist und ob Bewusstsein auch das ist, was jetzt hier gerade sitzt und mit Bernd Hüfner spricht. Oder andersrum, wer weiß schon, was dann auch diese Stimme vielleicht ist oder wer.
Also das, was ich so gelernt habe, auch von meinen Lehrern zum Beispiel, das war schon eher, geht schon in die Richtung, dass wir auch über diese Stimme natürlich alles Mögliche auch empfangen. Wir sind dann, ich habe jetzt gerade gesagt, es gibt nur diese innere Stimme, das ist nur deine Welt. Dennoch, wie ich in dieser Bewusstseinsaussehen war, im Gedankenstillstand, ist ja der Übergang zwischen der Außenwelt und mir selbst war auch ein fließender. Der Übergang zwischen Leben und Tod war ein fließender. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, wo ich aufhöre und die Welt um mich herum anfängt. Aber anscheinend ist da eine nicht nur eine Interaktion, sondern so ein fließender Übergang. Deshalb ist es natürlich auch so, weil wir telepathische Wesen sind, kann natürlich auch vielleicht über diese innere Stimme können ja auch Glaubenssätze oder Sachen, die wir öfters hören, sich in uns breit machen.
Würdest du sagen, dass du einen deutlichen Unterschied zwischen deinem physischen, schrägstrich irdischem Dasein und deinem, man nennt es ja Astralkörper dann bei so einer AKE, glaube ich, hast du einen deutlichen Unterschied gespürt, dass das was ganz anderes ist, was sich da fortbewegt oder dass du etwas ganz anderes bist
Ja.
als das hier, was da gerade sitzt?
Ja, kann man schon sagen. Kann man schon sagen. Es ist trotzdem, es ist ja, ich habe das Wort ja gern benutzt, unspektakulär zum Beispiel habe ich benutzt. Friedlich, weich, zart, deshalb, weil man stellt sich ja vielleicht so wie ein Abenteurer vor, oder man stellt sich ja gigantisch vor, oder keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, aber es war teilweise sogar das Gegenteil davon. Das heißt, der menschliche Körper wird dann eher wie ein Haustier betrachtet, für das du wirklich Liebe empfindest oder Zuneigung.
Sagen auf den Sonderbar 17.05.2024 mit Schriftsteller und Freigeist Bernd Hüfner. Hi Bernd.
Hi Daniel, ich grüße dich vielmals. Hi. Schön, dass ich hier bin.
Schön, dass du hier bist. In der Tat, es macht sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Und wir haben jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon einige interessante Sachen besprochen und haben die nicht aufgenommen. Und ich würde gerne damit anfangen, über den Podcast zu sprechen, den du gestartet hast mit zwei Freunden zusammen. Ich habe die Namen leider nicht im Kopf, aber du wirst es uns gleich erzählen. Du hast einen interessanten Podcast gestartet, der heißt Magic Three Connections, glaube ich, ja?
Magic Three Connections, genau, so ist es ja. Das ist mit Asu aus Ibiza und der Shanta aus Bad Neuenheim, auch in Nähe Frankfurt. Und ja, wir kennen uns seit 25 Jahren und haben uns, es war so ein Revival, glaube ich, nennt man das. Wir haben uns vor 3 Jahren auf Ibiza getroffen und diese Tage waren wirklich magisch, kann man sagen, auf Ibiza. Und vor allem auch, wenn du Freunde von früher triffst und dann. Ich war wirklich die erste Nacht ein bisschen unsicher und am nächsten Morgen bin ich da in dieser Liebesglocke erwacht und wir hatten so eine geile, schöne Verbindung miteinander und auch so schöne Tage und so eine Einheit gebildet, dass wir dann ja den Podcast ins Leben gerufen haben, weil wir so drei Spirits sind, die sich einfach gerne der Welt mitteilen, weil wir wirklich in dem Sinn auch schon viel erlebt haben auf diesem Planeten.
Der Podcast ist wirklich wunderbar. Ihr habt leider noch nicht so viele Folgen, aber das kommt noch. Ich höre gerne rein, auch wenn die Themen das ein oder andere Mal, ja, vielleicht sogar ein bisschen, es geht ja auch um Tod ab und an.
Ja, genau. Das ist
Erzähl mal ein bisschen über die Themen, die ihr euch da vornehmt.
ja, also die Themen, die entstehen einfach auch auf uns drei heraus. Das heißt, wir richten, haben da keine Richtung, sondern das sind einfach Themen, die uns interessieren, die uns begleitet haben. Und da unter anderem, das erste Thema war Veränderung. Wie gehst du mit Veränderung in deinem Leben um? Das zweite Thema, glaube ich sogar, war dann schon eben Tod, Sterben und wie du mit Trauerbewältigung umgehst, weil wir da auch alle drei schon Erfahrungen gemacht haben. Ich gehe ein bisschen mehr auf die Schiene der Jenseitskontakte ein, weil ich da eben halt schon sehr viel Erfahrung gemacht habe und da haben wir dann einfach gedacht, okay, es war harter Tobak, aber Was soll's? Wir machen es einfach.
Habt ihr einen Fahrplan für die Zukunft oder podcastet ihr einfach drauf los und guckt, wie es weitergeht?
Wir senden jeden zweiten Donnerstag, hauen wir eine neue Sendung raus und nehmen schon fleißig auch ein bisschen auf im Voraus momentan. Und es macht Spaß. Und wir drei sind aber auch sehr bedacht, dass es uns damit gut geht, dass wir uns damit wohlfühlen, dass wir den anderen respektieren im Podcast, dass der sich wohlfühlt. Das ist so eine Balance, die wir da hinlegen. Und ich finde es einfach, bis jetzt macht es einfach viel Spaß.
Macht doch Spaß zuzuhören. Grüße gehen raus an deine Kolleginnen
Danke, danke.
und werde den Link hier mal unter diese Folge setzen. Leute da draußen, hört mal rein und unterstützt mal die drei hier. Das ist ein tolles Projekt.
Danke.
Du hast gerade ein interessantes Stichwort genannt. Das ist ein Thema, das mich auch interessiert. Jenseitskontakte. Und wir haben kurz bevor wir aufgenommen haben, auch über einen ganz interessanten Jenseitskontakt, könnte man so sagen, gesprochen. Und es geht um deinen Hund.
Ja, genau.
Lass uns mal daran teilhaben an deinem Erlebnis. Es war intensiv. Ich habe vorhin gesagt, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du es gesagt hast, aber ähnliche Dinge habe ich auch schon gehört. Es ist sehr interessant. Das ist ja auch es ist ja auch eine Art Trauerbewältigung gewesen bei dir, was da vorgefallen ist. Erzähl uns das mal.
Im Endeffekt schon, das war, also man kann es so sagen, dass es wirklich tröstend war. Und das war noch während der Sterbephase des Hundes, also die war ja teilweise am Schluss dann am Tropfer gehangen, auch immer wieder mal zwischendurch. Und die Erkrankung war ja die Leishmaniose, diese Mittelmeerkrankheit, die dann den Körper so von innen ein bisschen auffrisst. Und dann 2 Tage bevor sie gestorben ist, war ich im Traum auf einer Festlichkeit, einer Party, und da hat sich dann plötzlich so ein anwesendes Wesen erhoben aus Licht, so ein Schimmer war das vor mir, und hat meine Hand genommen, hat sich wirklich ganz herzlich bei mir verabschiedet und für die Zeit bedankt, für die vielen Jahre. Und ich wusste in dem Moment ehrlich gesagt nicht genau, um wen es sich handelt, weil ich wollte das auch noch nicht wahrhaben mit dem Hund, dass er uns verlässt. Ich hatte noch Hoffnung. Und in dem Moment, im Nachhinein hat es dann hundertprozentig Sinn gemacht, weil dieses Wesen noch gemeint hat, das nächste Mal probier es vielleicht als Mensch, das waren die Schlussworte. Und nachdem sie dann 2 Tage später gestorben ist und mich dann anschließend auch nochmal, aber wirklich als Hund dann im Traum besucht hat, war mir das klar, das war der Abschied schon im Voraus.
Was war das für eine Krankheit?
Leishmaniose, das ist, die gibt es mittlerweile auch schon am Bodensee. Das ist eine, wird von einer Stechmücke, bestimmten Stechmücke übertragen. Es ist aber auch so, um ein bisschen zu entschärfen, das Thema, weil es ja schon Impfungen gibt und diese Bänder da für den Hund, damit sie nicht gestochen werden von den Moskitos oder den Stechfliegen, die diese Krankheit übertragen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, die Mittelmeerhunde sind immun dagegen oder haben ein Defense Shield, also schon aufgebaut, ein Abwehrmechanismus. Und deswegen haben wir bei unserem Hund wirklich auch auf gute Ernährung gesetzt, immer auf viel Auslauf, viel Liebe und auch ein bisschen so, ich habe ein bisschen Chlorella ins Essen gestreut und Omega-3 und so dem Hund gegeben, so Öle halt. Also deswegen ist er auch so alt geworden, und die Krankheit ist dann wirklich erst wie das der Körper, das Immunsystem einfach dann im Alter halt mit 14 dann runter ist, dann ist erst die Krankheit ausgebrochen.
Trifft das auch Menschen?
Es gibt ganz seltene Fälle von Leishmaniose, die auf den Menschen übergegangen sind. Es ist aber ganz, ganz, ganz selten. Aber ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis von einem gehört.
Ist der Verlauf da ähnlich? Also kann man auch dran sterben, oder?
Nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich habe da zu wenig Informationen, aber es ist auf jeden Fall eine starke Belastung für den Organismus. Aber wie gesagt, es kommt ganz, ganz, ganz selten vor.
Gibt schon verrückte Sachen da draußen.
Ja.
Das mit dem Hund kann ich wirklich gut nachvollziehen. Mein Hund ist noch gar nicht allzu lange gestorben. Also einer unserer Hunde, die Lucy, die war ja 15 Jahre alt. Die hatte ich wirklich bekommen, auch in einer schwierigen Phase in meinem Leben. Da war sie gerade 8 Wochen, da kam die zu mir, da war ich noch alleine. Und dann wurde sie immer älter und älter und es war abzusehen, dass sie dann irgendwann, ja, dass sie nicht mehr lange lebt. Und dann ging es los, dass sie schlecht Luft bekommen hat und lag dann nur noch in ihrem Körbchen und hat wirklich ganz schwer geatmet. Und dann sind wir schon zum Tierarzt und haben gesagt, hey, wenn es nicht mehr geht, Dann erlösen wir die, ne? Weil die kann nicht mehr atmen und da hast du ja richtig, du leidest ja mit deinem Tier mit, wenn du das Tier so lange hast. Das ist, also es hat mich mehr getroffen, als ich gedacht habe, wirklich. Ich habe auch, wir hatten ja relativ lange Zeit, uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie wurde alt und war dann krank, dass sie halt stirbt. Aber als es dann soweit war, wir mussten sie zum Tierarzt bringen, dann wollte auch ich derjenige sein, der sie trägt. Ich habe die dann, ich wollte die dann tragen. Ich meine, ich habe die abgeholt und ich, mit mir geht die auch, habe ich dann mir gedacht, ne? Und hab die dann auch selbst in den Händen gehalten, als sie betäubt hat, der Tierarzt. Und dann habe ich sie reingetragen und dann hat die ihr die Spritze gegeben. Das war heftig, das muss ich dir sagen, das war wirklich heftig. Also ich habe nicht von ihr geträumt, nicht, dass ich jetzt mich erinnern könnte, aber es hat, habe ich auch geheult. Das war sehr schlimm für mich, sehr schlimm.
Ja,
Tja.
dieses Wesen, das an unserer Seite lebt, das uns so, ich würde nicht sagen, das ist uns nicht ins Ausgeliefert, aber es ist ja uns vom Leben geschenkt worden und wir achten darauf, wir pflegen es und wir schon, ja, und mein Hund ist auch also in meinen Armen gestorben. Das war so dieser Satz von der Asu von unserem Podcast, der den manchmal schön schlimm, weil ich habe mir das gewünscht, dass er in meinen Armen stirbt. Er ist diese sogar von selbst gestorben. Wir mussten sie nicht, also wir haben sie nicht eingeschläfert, sondern ist nachts gestorben dann. Und wirklich in meinen Armen. Und das habe ich mir auch so genau wie bei dir. Ich wollte das bis zum letzten Moment auf jeden Fall da sein für das Tier.
Ja. Es gibt so einen Satz, den höre ich oft. Wir haben Hunde gar nicht verdient. Und das habe ich mir in dem Moment, als sie gestorben ist, habe ich mir das gedacht. Eigentlich, das sind, wenn ich drüber nachdenke, die ist mit mir durch dick und dünn gegangen, mein Hund, in einer wirklich schwierigen Lebensphase. Ich will da nicht, wirklich nicht näher drauf eingehen, aber es war, hatte ich keine schöne Zeit damals, als sie zu mir kam. Und die hat da, was sie mitgemacht hat und ja, was so ein, wie treu so ein Hund an deiner Seite ist, egal, auch wenn du ihn manchmal nicht so behandelst, wie es verdient hat, das stimmt, dieser Satz auf jeden Fall zu 100%. Wir haben diese Tiere, Hunde haben wir gar nicht verdient eigentlich. Ja, lass uns mal ein bisschen nochmal auf dich eingehen. Wir haben schon mal zusammen Podcast gemacht und es ging um die Dinge, die du tust und es ging um dich und es ging um ein spezielles Buch damals, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Lass uns mal
Genau.
trotzdem noch ein bisschen das Gedächtnis der, auch der, oder auch der neuen Hörer, die neuen Hörer mal ins Bild setzen, mit wem wir es hier zu tun haben. Du hattest, kann man in deiner Bio lesen, so eine Art Erleuchtungserlebnis und das Ganze, das hat deinen Weg ein bisschen so geebnet und das alles, was danach kam, so ein bisschen getriggert, würde ich sagen, oder?
Ja, ich denke, um das mal kürzer zu beschreiben, wenn das wirklich dieses, ich nenne es ja in meinen Büchern das Licht des Bewusstseins, das war so eine Art No-Mind-Erfahrung, das heißt ein Gedankenstillstand, der dann doch so 2 Wochen ganz intensiv angedauert hat. Das ist ja auch das, wo die Buddhisten darauf hinarbeiten. Die Buddhisten schauen ja in der Meditation eben im Endeffekt diese Lücke zu finden zwischen den Gedanken, diese Leere. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in dieser Lücke zwischen den Gedanken wartet im Endeffekt diese Unendlichkeit auf uns. Diese unendliche Weite des Bewusstseins, die sich da einfach grenzenlos ausdehnt, limitless, also wirklich ewig, und einem dann wirklich so als einfach helles Licht sozusagen erscheint, und dieses helle Licht ist durchdringend. Und du bekommst dann natürlich auch tieferen Einblick. Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Mir fallen gar keine Worte ein, aber sagen wir mal Seelenplan oder so, deine Vergangenheit offenbart sich als ein perfektes Etwas. Und ja, du bist von einer tiefen Euphorie erfüllt, von einer tiefen Liebe. Und als ich da wieder zurückkam, also ich habe es immer so beschrieben, ich wurde dann wieder am Strand, sozusagen wie so ein Schiffbrückiger, wurde ich dann angespült an so einem weißen Strand und kam dann wieder in die Welt zurück, in der halt eben, wo ich dann wieder doch ein bisschen Schmerz, Leid und so, das kam dann alles wieder zurück. Aber diese Erfahrung, diese Lichterfahrung war halt alles durchdringend, und die habe ich seitdem auch nicht mehr losbekommen und habe dann einfach angefangen zu schreiben damals.
Gedankenstillstand ist ein interessantes Wort. Steht das Wort Gedankenstillstand vielleicht auch metaphorisch für X bitte einfügen oder ist es wirklich das, was es heißt?
Der letzte Gedanke hat mich verlassen, und dann hat sich die Welt verändert um mich herum und in mir. Ich konnte auch nachts in keine Schlafphasen mehr eintreten, habe aber geschlafen, aber die war identisch mit dem Wachzustand. Gedankenstillstand deswegen, weil eben der letzte Gedanke mich verlassen hat und dann hat sich sozusagen so eine Öffnung hat stattgefunden. Ich war, also dieses, du warst dann immer, ich war dann immer eins mit dem Ganzen. Das ist schwierig zu beschreiben im Endeffekt.
Wie hast du vorher gelebt?
Wie habe ich vorher gelebt? Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass das Ganze im Rahmen eines sehr, sehr netten, schönen, guten Seminars von meinen Lehrern, die ich bis zum heutigen Tag meine Lehrer nenne, stattgefunden hat. Es war ein Seminar für außerkörperliche Erfahrungen, das ich da gemacht habe. Und wie ich vorher gelebt habe, ich habe ja schon seit 1995, damals habe ich angefangen mit Traumaaufarbeitung und positives Umprogrammieren des Unterbewusstseins, Rückführungen in frühere Leben. Aber ansonsten habe ich ganz normal gelebt. Ich habe einen Job. Ich arbeite. Ein ganz normales Leben führe ich.
Ich meine damit vielleicht auch, man kann ja leben und man kann vielleicht ein bisschen bewusster leben. Man kann die Umwelt und die schönen Dinge um sich herum wahrnehmen oder man kann einfach nur dahin leben. Es gibt ja Leute, die sind sehr zufrieden mit, ich zum Beispiel nicht, mit ihrer Arbeit, mit dem, was sie tun, gehen jeden Morgen auf die Arbeit, die stehen um morgens um 5 auf und um 7 geht die Arbeit los und um 4:30 ist die Arbeit zu Ende, dann geht man nach Hause, dann duscht man sich, dann isst man was, dann guckt man die Tagesschau, dann geht man ins Bett. Das ist nicht mein Ding. Das mag ich nicht. Und das ist für mich auch nicht der Inbegriff von bewusst leben und bewusst die Dinge um mich wahrnehmen. Klar, die Leute machen nicht nur das, die grillen auch mal mit Freunden oder die laufen auch mal spazieren. Aber bei mir hat auch so ein bisschen so ein Wechsel stattgefunden, die letzten Jahre, muss ich sagen. Gut, mit der Arbeiterei war ich nie zufrieden. War ich wirklich nie zufrieden. Ich habe immer gedacht, da muss es mehr geben. Und das ist für mich, das klingt so, das Wort ist schon ein bisschen ausgelutscht, aber es ist ein Hamsterrad. Es ist wirklich ein Hamsterrad. Du bewegst dich in so einem Hamsterrad, wenn du, ich meine, wer darin lebt und zufrieden ist, dem sei es von Herzen gegönnt, ne? Es ist ja nur schlimm für die Leute, die nicht damit zufrieden sind und wissen, da ist irgendwo so eine Art Wall oder Grenze. Und wenn ich es schaffe, irgendwie darüber zu klettern, da wartet viel Cooleres auf mich und viel
Ja.
Interessanteres. Und das hat bei mir lange gedauert, muss ich sagen, ne? Da hinzukommen.
Ich bin auch, ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob wir den Weg da jemals verlassen werden, weil wir sind ja auch allein durch die Änderung des Körpers, ich bin jetzt 56, wir werden jedes Jahr älter und der Körper ändert sich dann vielleicht auch und möchte dies und das nicht mehr machen. Ich lebe ja seit 23 Jahren in Spanien und habe dann im zweiten Jahr schon den Schritt in die Selbstständigkeit dann auch gewagt. Und da hat mir natürlich die positive Psychologie wahnsinnig dabei geholfen und die Traumaaufarbeitung. Weil wenn du deinen Traumen kennst, fällt dieses Diktat weg, dieses innere Diktat. Also Traumen. Ich habe ja auch den Spruch in meinem Buch, sei froh, wenn du ein Trauma erkennst, weil es bestimmt deine Entscheidungen und Gedanken. Also durch diese Traumaaufarbeitung habe ich schon begonnen, mich frei zu schwimmen. Und ich denke, also selbstständig arbeiten ist schon was Gutes. Also ich arbeite vielleicht jetzt 3 Tage die Woche oder so momentan und habe den Rest der Woche Zeit, auch ein bisschen mich. Ich gehe viel mit dem Hund laufen, ich bin viel draußen, im Sommer viel im Wasser. Aber wenn mir mal was von meiner Arbeit keinen Spaß macht, dann bin ich eher derjenige, der so ein bisschen mit Demut auch an die Sache rangeht. Weil ich habe hier auch Kontakt mit sehr vielen Menschen, die können sich alles leisten. Ich lebe auf Mallorca und da sind ja sehr viele reiche, wohlhabende Menschen, die können sich alles leisten. Und ich kenne auch viele Supercoaches, die nach außen hin ein fantastisches Leben projizieren für ihre Follower. Und das sieht aber hinter den Kulissen ganz anders aus. Und ich wollte nur damit sagen, bei mir ist auch dieser Traum geplatzt, dass wenn ich jetzt viel reicher wäre und wenn ich das und das und das und das hätte, dann ging es mir besser. 2 Stunden am Tag mit dem Hund im Wald laufen oder jeden Tag im Sommer abends im Meer sein, 1 Stunde oder 1,5. Oder wenn ich in Deutschland bin, da gehe ich mit Freunden an den See. Ja. Man kann schon in seinem eigenen Kopf, in seinem eigenen Einstellung, in seinem eigenen Mind, wenn wir da anfangen, die Freiheit Einzug halten zu lassen, wird es sich im Außen auch dann irgendwann zeigen, mehr und mehr. Davon bin ich so ein bisschen überzeugt.
Geld braucht man natürlich. Bin auch froh, dass wir jetzt nicht, wir sind nicht reich, aber auch nicht arm. Ich habe das erst die Tage gehört, hat das jemand gesagt, wenn ich dir jetzt irgendwie 1 Million Euro geben würde, würdest du sie nehmen? Natürlich, aber ist an eine Bedingung gebunden, sagt er. Ne? Am nächsten Tag bist du tot, wachst nicht mehr auf früh. Willst du dann auch nehmen? Dann sagst du natürlich nein, ne? Geld macht nicht glücklich. Also jeden Tag aufwachen und gesund sein und sich gut fühlen ist viel wertvoller.
Ja, aber ich habe jetzt auch keine Gedanken in der Hinsicht, dass jetzt Geld nicht glücklich macht oder so. Das ist vielleicht dann, hab ich, sollte es war dann, das hast du, oder so wollte ich nicht rüberkommen.
Nein,
Aber es ist ein Teil, kann man sagen, es ist ein Teil, aber es ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung deiner Probleme oder so.
ja, na, ich habe dich schon richtig verstanden.
Oder meiner Probleme.
Ja, das ist, du sagst, du bist 56. Erstmal schaust kein Jahr älter aus als 27. Und wie ist das bei dir? Also ich merke bei mir, dass ich so ein bisschen Probleme damit habe. Ich habe die im Griff, so ist es nicht, aber ich habe so ein bisschen meine Probleme damit, älter zu werden, beziehungsweise vielleicht ist es nicht das Älterwerden, sondern dass man gerne mal so eine Erinnerung an unbeschwertere frühere Tage vielleicht hinterherläuft, ne, und die nicht loslassen kann, weil es vielleicht, ja, weil es schön war, eine schöne Zeit war. Und wie ist es bei dir was bedeutet für dich Zeit und Altern? Was sind deine Gedanken zur Zeit und dem Altern?
Es ist schön, dass du das Thema ja ein bisschen ansprichst, Gedanken. Wir haben ja so im Vorfeld schon mal so ein bisschen uns überlegt, was das Thema unseres Gesprächs sein soll. Und das ist ja auch die Gedankenhygiene, haben wir, also das war jetzt mein Vorschlag, glaube ich, so kam das rüber. Und ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sehr stark mit der inneren Stimme in Kontakt ist, mit meiner eigenen inneren Stimme. Und diese innere Stimme ist ja vielleicht auch manchmal diejenige oder derjenige, der einem so Dinge einflüstert, oder die dann in Vergangenheit schwelgt oder so. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich lasse es mich mal so sagen. Ich kenne das genau, über was du sprichst, und ich erlebe das genauso wie du und habe da einfach so melancholische Phasen manchmal. Und dann weiß ich aber auch wieder, diese Melancholie, die da aufkommt in mir, die hat den Schriftsteller schon immer befruchtet, ja. Also diese Tiefe, diese Gefühlstiefe, die kannst du als Schriftsteller fantastisch aufs Papier bringen. Ich schreibe gerade mein 7. Buch und Nimm dir dein Leben, heißt das. Und das ist einfach so, und da bin ich so im Fluss. Ich schreibe halt einfach und kann mir Traurigkeit, Frohsinn, alles einfach von der Seele schreiben. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich dann, ja, dann mir auch denke, es ist egal, wie alt du bist, weil dieses Etwas, das in uns drin ist, das in uns lebt, hat kein Alter. Das ist ja, du bist ja, also ich, das ist dieser Spirit. Und ich kann da echt nur jedem auffordern, lasst uns immer wieder in diese Richtung gehen als Mensch, als Wesen. Für was brennst du? Was ist deine Vision im Leben? Und ja, und momentan bin ich sowieso, es ist so ein so ein neuer Schauer in mir so aufgekommen, und der heißt einfach so, Gemeinschaft, gemeinsam mit anderen, genauso wie jetzt mit dir hier. Dieses mit anderen zusammen, pro Gemeinschaft, pro Vertrauen, pro Lösung. Das ist so, was mein Motor momentan so ein bisschen, mein innerer Motor ist.
Gemeinschaft ist ein schönes Wort. Das ist auch so eins der Dinge, über die ich oft nachdenke und vermisse diese Gemeinschaft, die wir früher hatten. Das ist zum Beispiel eine dieser schönen Erinnerungen, denen ich manchmal hinterherjage. Die unbeschwerte Zeit, in der die Arbeit noch nicht so wichtig war und vielleicht noch keine Familie da war. Natürlich auch schön mit Familie, so ist es nicht. Aber es war unbeschwerter, du hattest weniger Sorgen. Und was ich damit sagen will, man hat sich, ich habe mich zum Beispiel früher viel mit Freunden getroffen. Also wirklich täglich haben wir uns getroffen, die guten Freunde. Und das war eine Gemeinschaft. Die Leute haben viel besser aufeinander aufgepasst. Man hat sich gekümmert um den anderen. Man hat gemerkt, wenn es einem nicht gut geht. Man hat darüber geredet, wenn es einem nicht gut ging. Man hatte keine Scheu, seinen Freunden auch etwas zu erzählen, von Dingen zu erzählen, die einen belasten. Psychisch, körperlich, was auch immer. Oder wenn es eine Beziehung war, wie auch immer. Und ja, es war auch eine Zeit mit weniger Ablenkungen. Stichwort Handys jetzt und das Ganze, alles, was es halt so gibt. Es waren weniger Ablenkungen. Das hat die Menschen jetzt mittlerweile auch ein bisschen abgestumpft. Das vermisse ich so ein bisschen. Und das habe ich erst gestern auf Arbeit wieder gemerkt. Ich hab den Job gewechselt. Ich bin jetzt in einer neuen Firma. Selber Job, neue Firma. Bin immer noch auf dem Bau. Hab einen schweren Job. Und da habe ich einen neuen Arbeitskollegen, der ist, ja, ein bisschen älter als ich. Der ist 57 oder 58. Und hat mich jetzt schon ein paar Mal ging das mir jetzt schon so. Und ich kenne ihn noch nicht lange. Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit ihm. Kenne noch nicht so lange jetzt. Der hat mich schon ein paar Mal angeguckt auf Arbeit und sagt so: Was guckst du denn so traurig den ganzen Tag? Sagt er: Du guckst so nachdenklich, du bist den ganzen Tag nachdenklich und guckst traurig. Und gestern auch wieder, da klopft er mir so auf die Schulter und drückt so meine Schulter und lässt seine Hand auf meiner Schulter liegen und sagt: Was ist mit dir? Geht's nicht gut? Sagt er: Du guckst schon wieder so, du bist schon so in Gedanken versunken, sagt er. Belaste dich irgendwas? Und da habe ich mir gedacht, da ist mir das so bewusst geworden, dass es wirklich so ist. Also, dass ich oft am Tag dastehe, so in Gedanken versunken und über, ist es die Arbeit, sei es irgendwas anderes Privates, ist es viel Arbeit, die mir im Kopf rumschwirrt, was mache ich als nächstes? Ich bin immer 10 Schritte voraus schon mit dem Kopf und belastet mich halt dann auch das eine oder andere ganz klar. So geht es wahrscheinlich jedem von uns. Und da habe ich diesen Moment, den habe ich trotzdem genossen. Er hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und es ging so durch den ganzen Körper, das Gefühl. Das hat so gut getan in dem Moment. Das hat mir richtig gut getan, dass der Kerl, den ich noch gar nicht lange kenne, jetzt ein paar Wochen, so merkt, mir geht's nicht gut und mir auf die Schulter tätschelt. Und auch diese Berührung, die hat mir so gut getan, die Hand auf der Schulter, ne? Und das ist richtig so ein kleiner Klotz von mir abgefallen, dass ich gedacht habe, boah. Ich finde das so schön, dass der das merkt und so ganz ehrlich auch gefragt hat: Was ist mit dir? Erzähl, willst du mir das erzählen? Er hat gesagt: Willst du es mir erzählen? Und ich sage: Natürlich, habe ich gesagt, nee, passt schon, ich quatsche jetzt nicht voll mit meinen Problemen oder so, aber ja, hat gut getan, ne? Dass mal jemand wirklich fragt. Das eigentlich ist es schon verrückt, dass du solche Momente so in dich aufsaugst, weil sie so selten geworden sind, dass jemand auf dich achtet. Das habe ich festgestellt. Das ist mir in dem Moment auch klar geworden, dass man nur noch ganz selten aufeinander achtet.
Ja, also ich weiß nicht, was ich das sagen soll, aber ich kann, wenn ich dich, also wenn ich an dich denke, dann sehe ich genau diesen Typen eben vor mir irgendwie, der halt diesen Freund, ja, diesen Freund, dieses Gemeinschaftliche. Und für mich bist du eigentlich wirklich auch eher ein Mensch, der strahlt. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass du, so wie du jetzt vielleicht strahlst, weil du jetzt gerade eben zufrieden und glücklich bist, dann vielleicht auch in einer anderen Situation mal, wo du jetzt vielleicht nicht so gut drauf bist oder ein bisschen nachdenklich, wo das dann auch sehr stark rüberkommt. Und es ist ja schön, wie du schon sagst, dass der das einfach gemerkt hat, dass du da ein bisschen nachdenklich bist. Und da, ja, das ist ja das, was wir alle brauchen, mal einfach einen Freund, der für uns, ich bin auch so dankbar für meine Freunde, die mir hier auch immer wieder helfen. Und bin manchmal auch wirklich tief berührt an einen Freund von mir, der, ich hatte mit meiner einen von meinen Webseiten mal, die ist weg gewesen aus dem Internet, der hat ja wirklich seine Arbeit liegen lassen, hat einen Tag nur für mich gearbeitet wie ein Verrückter, dass das Ding wieder hoch ist und so. Und auch andere Freunde, also bin schon beschenkt, ja, mit lieben Menschen um mich herum. Das ist schon toll. Und schau natürlich auch, dass ich für die da bin, vor allem ehrlich bin
Ja,
mit denen.
das ist wichtig. Ich habe dich vorhin angekündigt als Freigeist. Was bedeutet das Wort für dich?
Ja, das ist eigentlich ein schönes Wort, weil ich mag das Wort, dass es heißt Freigeist. Weil ich schon einfach ein Geist bin, der immer in Richtung Freiheit strebt. Das natürlich auch den anderen Menschen zugesteht auf dieser Welt. Das ist so eine Art, ja, das ist Ich habe da vorhin mal gesagt, pro Vertrauen, auch diesen, den anderen Menschen immer wieder, wenn wir erstmal anfangen, das Vertrauen in die anderen Menschen zu verlieren, oder diese Spaltung in uns zulassen, ich finde, man sollte eher in pro Vertrauen, also auf die Menschheit zugehen. Es ist ja auch so, dass da kommen wir wieder zu dem Thema von heute, Gedankenhygiene. Das ja in einem selbst stattfindet. Das heißt, dieses Vertrauen, das ich schenke, bekomme ich ja in dem Moment auch wieder zurück, weil ich schenke es. Also ich verschenke dieses Vertrauen. Ich bin voller Vertrauen, ich vertraue. Das ist wie so ein Bumerang dann auch.
Gedankenhygiene, das war das, ja, das war das Thema eigentlich, ne? Aber es geht dann trotzdem immer das Gespräch in so viele verschiedene Richtungen.
Alles gut.
Erklär mir doch mal so ein Holzklotz wie mir, was Gedankenhygiene ist. Was darf ich unter Gedankenhygiene verstehen?
Du kennst ja bestimmt die Stimme in deinem Kopf oder diesen Moderator, die eigentlich alles so ein bisschen moderiert. Gehst du über die Straße, oh, da drüben läuft eine ältere Dame, die kann kaum noch laufen. Und da drüben am Schaschlik stand, oder Schaschlik gibt es ja gar nicht mehr, sondern gibt es noch Schaschlik? Ja.
Ich denke.
Aber den Stand gibt es bestimmt nicht, egal. Am Bockwurststand steht dann der Dicke, der sich die Bockwurst reinzieht und also halt einfach der Moderator, der da alles frei Schnauze, oder der Idiot, der Vollidiot, der da vorne, der irgendwie fast bei Rot noch über die Ampel fährt, mit die, keine Ahnung was, ja. Also der Moderator halt im Kopf. Das ist im Endeffekt die Wahrnehmung wirklich mal auf den Lenken. Das ist nämlich super interessant, was der alles den ganzen Tag so von sich gibt. Das ist sehr, sehr interessant.
Da hast du recht. Also, mein Moderator, der, ich weiß nicht, ob er auf Bockwurststände achtet und Schaschlikstände. Ich esse nämlich nur Fisch. Aber er hält die Klappe eigentlich nie. Also, bei mir ist ganz viel los im Kopf. Und das ist, ich weiß, ist es bewusst, unbewusst, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe die Stimme ständig im Kopf und ich glaube, ich, ach, doch, ich glaube, ich achte schon ab und zu drauf. Oder oft drauf, was ich sage, denn das geht den ganzen Tag. Also es geht, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich heimfahre, auf der Arbeit, ich sehe irgendwas, das wird alles kommentiert in meinem Kopf. Wichtig oder unwichtig, also hauptsächlich sind es unwichtige Dinge, würde ich sagen. Da wird alles beachtet. Da guckt jemand aus dem Fenster drüben gegenüber der Wohnung, in der ich gerade arbeite. Da guckt jemand aus dem Fenster, die hat schon dreimal rausgeguckt und geschaut, was wir machen. Also das ist sozusagen dann der erste Schritt, ja.
Ja, genau die Wahrnehmung auf den Lenken, weil er ja im Endeffekt deine Gesetzmäßigkeiten, deine Glaubensmuster und Leitmotive und Reaktionsmuster und das Ganze, also das ist deine Welt sozusagen. Das ist ja der Gerichtshof deiner Welt, der die Leute freispricht, die Leute schuldig spricht. In deinem Fall vielleicht jetzt, ich übertreibe jetzt einfach mal, ja. Der macht ja alles. Das ist der Gott, das ist der König, das ist das Opfer. Der ist alles in einem sozusagen, diese Stimme. Indem wir die Wahrnehmung einfach mal wirklich auf ihn lenken und da hinschauen und vor allem dann auch mal verstehen, dass diese Stimme, die über die anderen spricht, weil wir ja aus uns herausschauen, über die Augen, ja. In Verbindung mit dem Moderator, dass diese Stimme nicht im Endeffekt ja gar nichts mit den anderen zu tun hat, sondern dieses Reich, diese Welt, diese Stimme spricht im Endeffekt nur über sich selbst. Oder größtenteils, sagen wir es mal so.
Sie spricht über sich selbst.
Ja.
Das ist interessant.
Ja.
Wer braucht Gedankenhygiene?
Wer braucht die? Für mich habe ich eben auf meiner Reise erkannt, dass was meine Etappen oder mein Weg immer begleitet hat, waren tiefe Einsichten und Erkenntnisse in mich selbst, über mich selbst und über das Leben. Und wenn ich jetzt erkenne, dass da in mir einer spricht, es gibt ja mal ein Beispiel. Das ist vielleicht nicht unbedingt das populärste Beispiel jetzt irgendwie, was bei den Leuten vielleicht gut ankommt, aber ich sage es trotzdem. Ich stand mit 25 vor einem Buffet und hatte 10 Jahre Vegetariertum hinter mir oder 15 Jahre. Ich habe mit 15 habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, habe mit 10 Jahre. Und dann habe ich diese Stimme angefangen zu beobachten in den ersten Workshops der positiven Psychologie. Und dieser Moderator hat mir wirklich verboten, teilweise die Hälfte vom Buffet zu essen. Das war ein Verbot. Du darfst das nicht essen, das nicht essen, das nicht essen, das nicht essen. Also in mir hat die Stimme sich sozusagen also gegen diese Art von Nahrung verschworen und hat mir das einfach auch verboten. Das war mir nicht klar, wie ich damals angefangen habe mit dieser Gedankenhygiene, mit der Wahrnehmung, das Richten auf die innere Stimme, habe ich einfach erkannt, oh, wer zur Hölle schreibt mir da was vor? Was ist da in mir vorgegangen, was ich nicht gemerkt habe, seit 10 oder seit Jahren nicht mehr bemerke, dass ich eigentlich ein Salamibrötchen beißen will? Und das habe ich dann auch gemacht an dem Tag. Ich meine, ich esse immer noch nicht viel Fleisch, ich esse wenig Fleisch, aber ich esse ab und zu Fleisch. Soll jetzt auch nur ein Beispiel sein. Also diese innere Stimme treibt sozusagen ja auch ihr Unwesen. Es geht auch darum, es geht ja auch um Traumabetrachtung. Wenn du mit der inneren Stimme anfängst, da ein bisschen stärker hinzuhören, wird dir auch, vielleicht hört man dann plötzlich mal den Opa sprechen oder die Oma oder erinnert sich an seine Verkindheit. Also die Stimme ist ja uralt. Also ich denke mal, es lohnt sich, vor allem vielleicht, wenn man vielleicht mal in einer schwierigen Phase ist oder so, da anzufangen, da die Wahrnehmung darauf zu lenken. Es ist natürlich schon eine Art ein Therapietool ein bisschen. Und wenn du mich fragst, wer es braucht, ja, ich weiß es nicht. Also, ich finde es gut.
Vielleicht brauchen wir das alle ein bisschen. Du hast eben was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die Stimme ist uralt. Ist es meine Stimme oder?
Naja, also, ich würde schon eher sagen, ja, diese Stimme ist schon immer man darf es jetzt auch nicht es ist kein bestimmtes Wesen oder so, sondern es ist halt die Summe deiner Teile, die da spricht. Deine Erfahrungen und auch deiner Beurteilungen. Die gibt natürlich dir auch, die kann ja auch rechnen sogar. Die kann Grammatik, die kann ja alles. Also das ist wie so ein innerer Computer oder so. Ja.
Verstehe. Ich bin nur neugierig und manchmal stelle ich dumme Fragen. Denn wir reden ja auch manchmal darüber, was Bewusstsein ist und ob Bewusstsein auch das ist, was jetzt hier gerade sitzt und mit Bernd Hüfner spricht oder andersrum. Und wer weiß schon, was dann auch diese Stimme vielleicht ist oder wer.
Das, was ich so gelernt habe, auch von meinen Lehrern zum Beispiel, das war schon eher, geht schon in die Richtung, dass wir auch über diese Stimme natürlich alles Mögliche auch empfangen. Wir sind dann, ich habe jetzt gerade gesagt, es gibt nur diese innere Stimme, das ist nur deine Welt. Wie ich in dieser Bewusstseinsaussehen war, in dem Gedankenstillstand, ist ja der Übergang zwischen der Außenwelt und mir selbst war auch ein fließender. Der Übergang zwischen Leben und Tod war ein fließender. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, wo ich aufhöre und die Welt um mich herum anfängt. Aber anscheinend ist da nicht nur eine Interaktion, sondern so ein fließender Übergang. Und deshalb ist es natürlich auch so, weil wir telepathische Wesen sind, kann natürlich auch vielleicht über diese innere Stimme können ja auch Glaubenssätze oder Sachen, die wir öfters hören, sich in uns breit machen. Ich hab schöne Sachen erlebt in der Aufarbeitung, Traumaaufarbeitung, zum Beispiel auch. Ich habe mich dann das erste Jahr hier immer geschämt, weil ich so einen, ich hatte einen alten, es ist ein Seat Ibiza, ein bisschen verrostet. Und wenn ich dann da an der Ampel stand, neben so einem dicken, fetten Auto, irgendwie in einem Porsche und sowas, dann bin ich immer so fast schon so ein bisschen vor Scham versunken, irgendwie so. Da habe mich halt ein bisschen geschämt und so. Und das habe ich dann auch mal genommen in einer von den Übungen damals in der positiven Psychologie. Und dann hat die mich einfach mal darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, Bernd, bringt dieses Auto von A nach B? Und ich so, ja. Bist du denn eigentlich glücklich mit deinem Leben da auf dieser Insel und so? Und ich so, ja. Ist denn das okay, dass du in dem Auto sitzt und gönnst du dem anderen das geile Auto daneben dran? Und ich so, ja. Also, da sind auch so viele, wenn diese Scham, ja, oder das ist diese Stimme, dieser Moderator irgendwie so, der wild um sich schlägt, ja, der wild um sich spricht. Ich denke mal, es ist ja auch, also für mich ist es mittlerweile ein Hobby geworden, da ein bisschen näher hinzuhören, auch manchmal aufzuschmunzeln und zu lachen und mit mir selber halt einfach dieses Zwiegespräch.
Ich werde in Zukunft auch ein bisschen mehr darauf achten. Ist denn vielleicht Gedankenhygiene eher so ein Hilfsmittel, ein bisschen mit mehr Lebensqualität zu leben? Oder könnte es auch der Schlüssel sein zur, sagen wir mal, zur Auflösung diverser psychischer Problemchen auch? Ich spreche jetzt mal an Zwangsstörungen zum Beispiel. Da habe ich ja ziemlich viele davon gehabt und ein paar habe ich auch noch.
Das ist ja, also diese Wahrnehmung der inneren Stimme, das innere Motorratus ist ein Teil davon. Der andere Teil ist dann eben diese Traumabetrachtung, würde ich mal sagen. Und da durfte ich ja auch dann angefangen 1995 die Reise in die Vergangenheit antreten. Und bin dann immer wieder in diesen 14-Tagen-Seminaren, in so einer Halbtrance, teilweise auch mit geschlossenen Augen, wirklich in die Vergangenheit zurückgereist. Und das ist Wahnsinn mit geschlossenen Augen, wie genau diese Kamera des Unterbewusstseins alle Situationen aufnimmt. Und durfte auch sogar an versteckte Traumas habe ich aufgestöbert in diesen Sessions. Und eins zum Beispiel, das war wirklich wie, das habe ich hinter einer Tür, da bin ich aus einer Tür, also während ich mich an den Vorfall erinnert habe in der Trance, den ich wirklich verdrängt oder vergessen hatte, weil er für mich einfach sehr schlimm war oder unangenehm war, ist dann auch so eine Tür aufgetaucht und die habe ich von außen sogar selbst zugenagelt. So war das sinnbildlich dann in mir erschienen und dann hinter dieser Tür war dieser Vorfall. Und durch dieses Öffnen der Traumen hat dann mein Unterbewusstsein automatisch angefangen, das in den Träumen zu verarbeiten. Also es war praktisch im Endeffekt, ich habe da in dem speziellen Trauma zum Beispiel Gewalt von außen erfahren, von anderen Menschen und habe das sozusagen verborgen in mir. Und habe dann die nächsten Jahre das im Traum dann positiv aufgearbeitet. Also ich habe dann, wie soll man sagen, ich kann zwar kein Kung Fu, aber im Traum bin ich zu einigen fähiger und habe dann praktisch mich ganz bewusst in Situationen begeben, die vielleicht gefährlich waren und konnte das wirklich in dem Sinn dann positiv für mich auflösen. Also ich bin großer Fan von Traumabetrachtung, in die Vergangenheit reisen und weil damit wir wenigstens wissen, was in uns alles so lebt. Und es diktiert uns ja auch. Es diktiert unsere Entscheidungen, unsere Befürchtungen werden davon gesteuert. Und es hat mich auch, weil du vorhin Freigeist erwähnt hast, hat mich auch auf meinem Weg immer mehr befreit. Hat mich aus der Angst herausgeholt und in die Hoffnung und in die Vertrauen geführt.
Es gehört schon ein großes Interesse an der Psychologie, glaube ich, auch dazu, die Dinge, mit denen du dich befasst, oder?
Ich hatte einfach das Glück auch, dass ich damals mit einer lieben Freundin, die einfach ein Guinea-Pig, also ein Testschweinchen, wie heißt das? Nee,
Meerschweinchen, ja?
Guinea-Pig, ja genau, so ein Testhasen, wie nennt man die, also so ein Versuchstanicke. Genau, die hat einen Versuchstanicke gesucht Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal eine Woche bei dir mit. Und dann sitzt man jeden Tag 5 Stunden. Und ich so, okay, alles klar. Und dann, und so kam ich da rein. Und das war nach der Do Methode von Dr. Walter Stille. Und habe dann, wie ich nach Frankfurt gezogen bin, durch den Zufall meine Lehrer damals kennengelernt. Und die auch nach der Methode von Dr. Walter Stille arbeiten. Und das hat sich sozusagen einfach halt ergeben. Und ich habe einfach bei diesen Sessions schon ganz früh eine Befreiung in mir wahrgenommen. Das hat mir gut getan. Und dann war ich einfach so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen, war ich ein bisschen süchtig und habe mal gedacht, mach's einfach immer wieder. Und obwohl es auch eine Überwindung war, ich habe mich dann angemeldet bei den Seminaren und habe mir gedacht, oh Gott, jetzt musst du da wieder hin und jetzt musst dich wieder öffnen und so. Das war nicht einfach, immer wieder dieses sich öffnen. Aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, es lohnt sich.
Ich mag es, Leute zu analysieren. Du auch?
Ich halte mich da ja ein bisschen zurück. Ich bin dann eher jemand, der intuitiv spricht, weil wer analysiert da wen? Ich halte mich da ein bisschen zurück mit dem Analysieren. Wie gesagt, also das ist ja die innere Stimme, die dieses Spiel betreibt. Und dann, da, das ist dann, wenn du sowas magst, dann hör da mal ganz genau hin, weil das ist ja der Daniel, der da spricht. Und der, vor allem, wenn du da die anderen analysierst, wo dann die Parallelen zu dir selbst da sind. Das ist ja das Einzige, das ist ja unsere Quelle, sind ja wir selbst. Also dieses, ich sag's mal so. Wenn ich jemanden verurteile, und das kommt immer wieder mal vor, die mir so auf die Nerven, die triggern mich von irgend so einer Seite, wo ich mir denke, what the fuck? Und dann fange ich aber an, okay, schau dir den mal ganz genau an. Dann werde ich hellhörig. Dann werde ich ganz hellhörig. Und dann gehe ich alles durch. Und dann schaue ich genau hin, wo, was hat der, was ich auch habe und was ich vielleicht sogar noch an mir verurteile, weil sonst würde ich den ja gar nicht verurteilen. Und da würde ich immer fündig.
Ja, das ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, als du vorhin das Beispiel eben genannt hast, mit der inneren Stimme, mit dem Moderator. Ich gucke mir jetzt gerade zum Beispiel unsere beiden Erscheinungsbilder an. Ich gucke dich an, ich gucke deinen Hintergrund an, ich gucke mich an und gucke meinen Hintergrund an hier bei Zoom. Die Leute, die hier nur zuhören, Leute, ihr seht das leider nicht, aber Bernd sitzt vor einem Hintergrund, der zu ihm passt wie die Faust aufs Auge. Das passt zu deiner Persönlichkeit, zu viel, wie ich es jetzt kennenlernen durfte. Es passt optisch sehr gut zu dir. Du sitzt vor einem Bild, das, ich nehme an, das ist ein blauer Himmel und Wolken, ja, zeigt das, oder, ja, und
Ein Wasserfall, also aus Licht.
genau, es ist ein sehr heller und sehr schönes, fröhliches, freundliches Bild. Für mich schaut es ein bisschen aus wie Wolken und blauer Himmel, aber es, ja, schaut auf jeden Fall sehr, sehr schön und positiv aus. Ich sitze hier in einer dunklen Rumpelkammer. Und hinter mir so ein rotes Licht. Und das ist auch das, was ich mag persönlich. Ich mag es. Ich bin natürlich auch gerne draußen im Sommer, so ist es nicht. Ich mag es aber zum Beispiel, wenn es dunkel um mich ist. Ich mag das. Ich hab das gerne. Also das hier, wo ich jetzt sitze, wenn die Leute das hier sehen, das ist so das, wo ich mich auch gerne aufhalte. Privat. Auch wenn ich jetzt nicht podcaste. Ich sitze da gerne mit einem gedimmten roten Licht und es ist relativ dunkel um mich herum, da fühle ich mich ehrlich gesagt am wohlsten.
Ja, aber weil du mich jetzt gerade beschrieben hast, ich mache das auch mal mit dir. Der Daniel, der hat zwar einen dunklen Hintergrund, sieht aber super interessant aus, das Ganze auch, ein bisschen mystisch fast schon, geheimnisvoll und er selbst strahlt da richtig hervor. Ja, jetzt, wo ich genauer hinschaue, fast so ein bisschen zum Schwarz-Weiß, bis aus dem alten Cary Grant-Film oder so, keine Ahnung. Also in so einem Schwarz-Weiß Modus, also ich, und so siehst super sympathisch aus.
Danke auf jeden Fall. Lass uns kurz noch ein bisschen über außerkörperliche Erfahrungen sprechen. Das ist ein Thema, bei dem du auch ganz enthusiastisch bist, glaube ich. Wendest du das bei dir an? Also tust du es selbst? Führst du das bei dir selbst hervor, bei, dass du eine AKE hast und gehst auf Reise sozusagen?
Nein, ich mache eigentlich gar nichts mehr. Also ich rufe jetzt von selbst gar nichts mehr so stark hervor. Es ist einfach so, dass ich diese Erfahrung, diese Lichterfahrung damals, die war so allumfassend, so alles durchdringend, dass ich ja eh gar nicht mehr weiß, wo ich genau bin und was ich genau bin. Ich erlebe mich als Mensch, aber bin ich mir da sicher und könnte das genau beschreiben oder einfangen? Nein. Also ich bin mir meiner nicht ganz sicher, was ich wirklich bin. Aber ich habe ganz starke Vermutungen und die sind eben zusammengesetzt aus einerseits diesem Körpergefühl, diesem hundertprozentigen Körpergefühl, ja, ich bin Mensch, aber ich bin auch absolut Spirit und anscheinend nicht auf dieses Leben beschränkt. Das heißt, ich habe, bevor ich dieses Leben als Bernd hatte, bereits existiert und so wie es aussieht, werde ich auch weiterhin existieren, wenn ich diesen Körper einmal verlasse. Also deswegen habe ich kein Bedürfnis, eine außerkörperliche Erfahrung hervorzurufen. Viele spirituelle Meister weisen auch darauf hin, dass wir die alle haben und zwar jede Nacht beim Schlafen.
Das hört man immer wieder. Da stimme ich dir zu. Bei mir hat es bewusst, dass ich mich daran erinnere, noch nicht geklappt. Ich würde es gerne. Du hattest aber außerkörperliche Erfahrungen intensive. Wie würdest du das beschreiben, wo du dich aufhältst während so einer außerkörperlichen Erfahrung?
Eine gute Frage, wo halte ich mich da auf? Es ist ein Verlassen dieses herkömmlichen Menschen. Es ist eine Art Zurücklassen seiner Menschlichkeit, vor allem der Ängste und der für mich war es immer ein befreiendes Gefühl, ein Losgelassensein. Das ist als wenn du so einen Ballon in der Hand hältst, der dann so langsam loslässt, der verschwindet dann so langsam am Horizont. Bei mir ging das ja damals dann so weit, dass ich dann an so eine Art Grenze gekommen bin, wo ich wusste, wenn ich diese Grenze jetzt noch überschreite, wenn ich jetzt noch weiter weggehe von mir selbst, dann kann ich das nicht mehr festhalten. Dann wird es mir, dann, das war, ich hatte immer noch so einen Ankerpunkt zum Körper. Aber an einem gewissen Punkt habe ich dann gewusst, dann wird mein Ich verbrennen, da wird mein Ich verblassen. Es war aber keine Angst, war keine Angst da. Aber es war so eine Art Erfahrung, dass dieses Ich sich da auch drin auflöst. Deswegen neige ich dazu, zu der Theorie, dass es vielleicht so sein kann, dass wenn wir den Körper mal verlassen, dass dass so das Leben des Bernds, das Leben des Bernds, sich dann einfach auch auflöst und dass man hinter sich lässt. Und wie gesagt, es ist einfach so eine Weite in mir entstanden, wenn ich an sowas, über sowas philosophiere. Ich kann dir auch, ich habe ja vorhin mal Rückführungen erwähnt in frühere Leben. Da bin ich mir auch nicht mehr genau sicher, was da das Bewusstsein veranstaltet hat in mir, ob es wirklich meine Leben waren, die ich gelebt habe. Ich kann dir also viele Fragen gar nicht mehr beantworten, aber was ich halt weiß, ist eben diese Bewusstseinsausdehnung, die übersteigt sozusagen meinen Wissensstand. Und damit bin ich mit dieser Antwort bin ich ganz zufrieden.
Würdest du sagen, dass du einen deutlichen Unterschied zwischen deinem physischen, schrägstrich irdischem Dasein und deinem, man nennt es ja Astralkörper dann bei so einer AKE, glaube ich, hast du einen deutlichen Unterschied gespürt, dass das was ganz anderes ist, was sich da fortbewegt oder dass du etwas ganz anderes bist
Ja.
als das hier, was da gerade sitzt?
Ja, kann man schon sagen. Kann man schon sagen. Es ist trotzdem, es ist ja eine Art, es ist ja, ich habe das Wort ja gern benutzt, unspektakulär zum Beispiel habe ich benutzt. Friedlich, weich, zart, deshalb Weil man stellt sich ja vielleicht so wie ein Abenteurer vor, oder man stellt sich ja gigantisch vor, oder keine Ahnung, wie man sich das vorstellt. Aber es war teilweise sogar das Gegenteil davon. Das heißt, der menschliche Körper wird dann eher wie ein Haustier betrachtet, für das du wirklich Liebe empfindest oder Zuneigung. Oder der David R. Hawkins, der ist ja auch mit 94 vor ein paar Jahren gestorben, über den haben wir schon mal gesprochen, der hat auch mal gesagt, behandle deinen Körper wie ein Haustier, kümmere dich um ihn, fütter ihn, pflege ihn gut. Also das waren so meine, eher ein liebevolles Gefühl für meinen Avatar hier.
Aber hast du das Gefühl gehabt, oder hast du in dieser Situation das Gefühl, dass du hier rein gehörst in dieses Gefäß oder nicht?
Die Frage hat sich jetzt nicht gestellt, aber was natürlich schön war, war dieser Moment, das war ja auch so ein einzigartiger Moment, wo ich sozusagen auf die Vergangenheit blicken durfte und auf eine reine Perfektion blicken durfte. Und ich habe das auch so beschrieben, das heißt, alle negativen oder grausamen oder schlimmen Umstände, die ich hatte in meinem Leben und alle wundervollen und fantastischen Umstände, verschmolzen sozusagen zu so einer Art Lebenslinie, zu einem einen. Und da durfte ich wirklich nur Perfektion betrachten. Deine Perfektion. Was Wundervolles. Und deswegen sage ich mir heute immer, wenn es mir mal scheiße geht und ich schlecht drauf bin und es mal ein paar Tage dauert oder so, dann denke ich, das sage ich mir, Bernd, du weißt es doch. Du weißt doch, gerade eben diese beschissenen Zeit. Hat genau dieselbe Perfektion wie die glücklichen Momente. Also, was soll's?
Ja, es ist ein Segen, wenn man so denken kann und kann es auch umsetzen, ne, im Kopf. Das kann nicht jeder. Kann ich nicht.
Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich bin nichts Besonderes oder ich würde mich jetzt gar nicht so sehr von anderen Menschen unterscheiden, weil ich ja auch Traurigkeit erlebe und Hoffnungslosigkeit immer mal zwischendurch, auch wenn es da vielleicht nur ein paar Stunden sind oder so oder ein Tag. Deswegen, weil du sagst, du kannst es nicht, kannst ja auch nicht immer.
Du hast vorhin das Thema Rückführung kurz angesprochen. Ich denke, dass es funktioniert, das Thema Rückführung. Ich denke aber auch, dass es sich dabei nicht um das handelt, ja, was man eben denkt, dass es ist. Ich glaube auch nicht, ich traue dem nicht, genauso wie du gesagt hast, das ist nicht so ausgedrückt, aber ich glaube, du meinst dasselbe. Du traust dem Ganzen auch nicht, du weißt nicht, ob es jetzt wirklich ein Einblick in eins deiner früheren Leben ist. Ich glaube einfach, du machst irgendwie so einen Schnitt in irgend so einen, du guckst durch so einen Vorhang durch oder wie auch immer man das benennen will, ist ja völlig egal, auch was für einen Namen du dem Baby gibst. Und du bewegst dich oder du guckst dir so einen Zeitstrahl an, der kann irgendjemandem gehören. Das glaube ich. Ein Kumpel von mir hat eine Rückführung gemacht, der ist. Hat mit all diesen Themen damals überhaupt nichts am Hut gehabt. Jetzt mache ich Podcast mit ihm zusammen über genau all diese Themen. Und er hatte damals eine Rückführung gemacht, so eine geführte Rückführung von Herbert Stöberl. Hier auf YouTube kann man die sich noch angucken, dieses Video. Wunderbares Video. Ich schlafe wunderbar dazu ein, aber eine Rückführung hat bei mir noch nicht geklappt. Und mein Kollege Dean hat das eben gemacht und hatte dann ein extrem interessantes Erlebnis. Das hat er auch ganz intensiv beschrieben in einem Podcast. Und er hat dann diese Person, die er gesehen hat, auch gegoogelt und hat dann auch zu dem Namen wirklich Informationen gefunden, die wirklich wie die Faust aufs Auge zu seinem Erlebnis gepasst haben, was ich sehr, ja, beeindruckend fand. Trotzdem muss man sagen, du hast keinerlei Anhaltspunkte, dass das irgendwas mit dir zu tun hat. Das kann Person XY sein aus was weiß ich woher, die das vielleicht erlebt hat.
Ja, genau. Ich finde das auch ganz schön. Gehört jetzt für mich was fällt mir dazu ein? Eben dieses sich so wichtig nehmen und dann eben jetzt ich mit meinem früheren Leben. Ich. David R. Hawkins hat ja dann einer seiner ersten Bücher das allsehende Auge, glaube ich, genannt. Und da mir fallen dann so Dinge ein, oder ich stelle mir das dann manchmal so vor, dass dieses eine Bewusstsein, das überall ist, sozusagen durch alle Augen schaut. Durch deine Augen, durch meine Augen, und sich sozusagen selbst beobachtet, selbst erkennt. Ich meine, das Auge ist ja schon was Besonderes an unserem menschlichen Körper, und eben, und vor allem, dass da, ich mag das einfach manchmal da an sowas zu denken, dass wirklich dieses eine Wesen, das alles darstellt, durch alle Augen schaut. Das ist zum Beispiel ich finde den Gedanken einfach total wundervoll.
Oder gruselig.
Ja, genau. So ein Riesenoktopus mit 7 Milliarden Augen.
Der Gedanke ist dennoch sehr interessant, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Obwohl es ja im Prinzip so ein bisschen in die Richtung geht, wie es die Religion uns vielleicht auch ein bisschen so serviert, dass du eigentlich nie unbeobachtet bist, dass Gott, wer oder was auch immer das ist, nehmen wir jetzt mal die christliche Religion daher, alles sieht, was du tust, was jeder
Ja,
andere
wobei,
tut.
dass ich dieses Wesen bin, das durch alle Augen schaut.
Hm.
Du bist dieses Wesen und ich bin dieses Wesen, das durch alle schaut. Also es bist du, der das macht. Niemand anderes. Du schaust durch diese alle Augen.
Wenn man einen Gott
Auch immer
irgendwie,
ich bin oder du bist.
ja, ich sage, wenn man einem Gott irgendwie einen Namen geben will, dann oder irgendwie als irgendwas bezeichnen will, dann sagen ja viele, das sind wir alle. Wir alle sind dieser oder dieser Gott oder diese Entität oder was auch immer. Das sind wir alle. Jeder Mensch auf dem Planeten und der Planet selbst natürlich auch ist dieser Gott, von dem sie alle reden. Wer immer das ist, wie gesagt, in den Augen mancher. Ja, Gott kann alles sein, ne? Wenn man den Namen Gott benutzen will. Gott kann alles sein. Gott kann Wasser sein. Lauf mal irgendwie Strande auf einer einsamen Insel und um dich rum ist nur Salzwasser und du findest nach 3 Tagen, 3,5 Tagen, kurz vorm Verdursten, findest du eine Süßwasserquelle. Dann ist Wasser Gott.
Ja, richtig.
Definitiv. Dann ist Wasser für dich Gott. Und ja, interessante Gedanken auf jeden Fall. Sehr interessante Gedanken. Ich habe in deiner Bio vorhin noch ein bisschen gelesen. Ich habe zwar schon wieder die Hälfte vergessen, ist aber nicht schlimm. Wir haben schon so viel bequatscht heute, aber mir ist hängen geblieben der Ausdruck, ich glaube, ich habe das da gelesen in deiner Bio, kosmische Identität. Was ist kosmische Identität? Was fällt dir dazu ein?
Kosmische Identität, die durch diesen Gedankenstillstand damals durfte ich ja sozusagen eine Art kleine Reise antreten. Und in dieser Entfernung von mir selbst, vom Körper, und gleichzeitig eine Art Auflösung auf dieser Mischung aus außerkörperlicher Erfahrung und Gedankenstillstand meines Avatars, bin ich sozusagen durch das Universum gereist. Also das Universum habe ich als mein Innerstes wahrgenommen, durch das ich sozusagen diese ist es das Universum im Außen und das Universum im Innen, Mikro, Makrokosmos, da konnte ich nicht mehr differenzieren. Es war nicht möglich zu differenzieren. Das heißt, ich hab eine Reise angetreten bis ins Zentrum, und dieses Zentrum wurde dann sozusagen mir wie ein Zuhause offenbart, und bin dann in dieses Licht eingedrungen, in dieses ewige Licht. Wenn du mich jetzt fragst, was das ewige Licht darstellt, dann würde ich sagen, wir haben alle unseren Ursprung in diesem ewigen Licht und kommen aus diesem ewigen Licht und gehen wieder in dieses ewige Licht ein. Und das ist natürlich dann, das fällt mir jetzt zum Thema kosmische Identität ein.
Glaubst du, dass es Menschen gibt, vielleicht auch gab? Du hast vorhin von deinen Lehrern gesprochen. Du sagst, du nennst immer noch deine Lehrer. Glaubst du, dass es Menschen gibt oder gab, die all das um uns herum verstehen oder verstanden haben? Wie alles funktioniert? Die Welt, der Kosmos? alles, was dazugehört. Ich meine, es ist alles so, vor der Aufnahme haben wir es auch drüber gehabt, ne? Es ist alles so mysteriös, es ist alles so schräg teilweise, ist alles so schwer zu verstehen manchmal. Wir sind mit sehr vielen Fähigkeiten ausgestattet, die manchmal so ein bisschen durchblitzen bei manchen Leuten. Ja, manche haben vielleicht eine stärkere Intuition als andere, manche behaupten von sich, sie wären telepathisch veranlagt. Also es schlummert viel im Menschen und es hat mit Sicherheit auch viel mit allen Dingen um uns herum zu tun. Vielleicht mit dem Universum, mit unserer Erde, mit allen möglichen Dingen. Meinst du, es gibt Leute, die das wirklich verstehen können oder erfasst haben, was hier passiert?
Also ich will hoffen, dass ich in meinem Leben noch ganz vielen fantastischen Persönlichkeiten begegne, die mich faszinieren und die mich umhauen mit dem, was sie so denken. Und das wäre, und die gibt es immer wieder. Also einer meiner besten Freundinnen, die hat, ihr Mann, mein lieber Freund, und die haben 5 Kinder. Und was die täglich, wie die leben, das ist so fantastisch, wenn ich bei denen bin. Also die überraschen mich immer wieder mit ihrem Denken und so, wie sie die Kinder spielen Schach, die haben keine Handys, die lesen viel. Also das ist so was die da machen mit ihren. Also ich wollte nur sagen, ich hoffe, dass es ganz viele von diesen Menschen gibt, die du gerade beschrieben hast. Und ich lasse mich da liebend gerne überraschen. Und bei dem Thema, was du jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten hast, ich denke mal, es ist immer wieder gut, dass wir alle in diese Richtung vordringen, für das Leben, was wir brennen, sozusagen. Und so, ich sehe dich ja genauso als diesen Menschen mit sagenhaft und sonderbar, also mit deiner Neugierde und so. Und ich denke, diese Neugierde ist für mich jetzt mittlerweile viel wichtiger geworden, oder auch diese, ja, eben, ich habe ja. Mein Leben ist ein neuer Hund getreten seit 4 Monaten, und das war ja auch ein kleines Wunder, so wie die wollte ja gar keinen neuen Hund, aber wir nennen ihn Doppelgänger, weil sie genauso aussieht wie unser alter verstorbener Hund. Der Doppelgänger. Wie ich ihn gesehen habe, dann habe ich gedacht, okay, kommt gar nicht in Frage. Dann habe ich nochmal hingeschaut und dann irgendwann, naja gut, dann lass uns hinfahren, lass uns den Hund mal anschauen. Tja, jetzt nach viel Training, ein aus dem Tierheim, nicht erzogener 5 Jahre alter Hund, der mich zweimal nicht gebissen hat, aber schon gezwickt hat in die Hand. Also es war so ein halber Biss. Oder dreimal, und ich gleich die erste Woche ein paar Mal geblutet habe im Gesicht, keine Ahnung wo, weil sie halt irgendwie so ungestüm, das war auch eine Herausforderung. Was will ich denn damit sagen? Also lebe für das, was du brennst.
Geiles Schlusswort. Aber noch kann ich dir nicht vom Haken lassen. Zähl den Leuten da draußen bitte noch, wo wir dich online finden, wenn wir nach dir suchen möchten. Und noch ganz kurz, wo wir euren wunderbaren Podcast finden. Der Link ist zwar in der Beschreibung, aber sag's uns doch mal.
Er ist auf YouTube. Wir haben die Freundin von Ibiza, die das mit ihrem Mann auch managt, oder mit ihrem Kerl, die Asu mit ihrem Kerl, die managen den und schneiden den. Und die haben sich für das neue Ding entschieden, Podcast auf YouTube. Haben jetzt so eine eigene Podcast-Linie. Und ansonsten, also ich habe ja einen Instagram-Account, Bernd Hüfner, und www.bernthüfner.de. Das ist meine Webseite, da steht ein bisschen was für mich drauf und was man mich buchen kann. Jo, war's schon.
Sehr gut. Dann danke ich dir recht herzlich. Das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank dafür, Bernd.
Hey, also ich kann das nur zurückgeben. Also danke dir vielmals. Hey, also mir macht das auch mal wahnsinnig viel Spaß. Hat mich total gefreut, dass du das auch angeschnitten hast, wie wir kommuniziert haben, dass du da gesagt hast, du hast wieder Lust. Dankeschön.
Sehr gerne. Bleib bitte noch 2 Minuten bei mir, okay?
Ja.